Guten Morgen, ich wünsche euch allen hier im Gemeindehaus und an den Bildschirmen daheim oder unterwegs einen von unserem himmlischen Gott und Vater und unserem Herrn Jesus Christus gesegneten Sonntag. Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Jesus Christus, du möchtest uns heute begegnen, du möchtest uns anrühren und wir wollen unsere Herzen öffnen für dich. Wollen hören auf das, was du uns zu sagen hast. Bitte segne uns alle. Amen. Karl Nieber hat uns am letzten Sonntag mit reingenommen in die Geschichte, wie Gott sein Volk Israel in Mara mit Wasser versorgt und sie dann zu der Oase in Elim führt. In vielerlei Hinsicht hat Gott bisher schon gezeigt, wie er sich um sein Volk auf der Wüstenwanderung gekümmert hat. Er hat ihnen durch seine Gegenwart in der Feuer- und Wolkensäule Führung gegeben. Israel hat den wunderbaren Durchzug durch das Schilfmeer erlebt. Sie hatten Gott dafür gelobt und gepriesen. Er hat sie mit Wasser versorgt und er hat ihnen die Verheißung gegeben, ihr Arzt zu sein. Der Bibeltext, auf den wir heute hören wollen, der steht in Exodus Kapitel 16. Er beschreibt, wie das Volk aus der Oase Elim mit den 12 Quellen und 70 Palmbäumen aufbricht in die Wüste Sin. Ich habe euch eine Karte mitgebracht. Im Prinzip. Jetzt, okay. Auf der ihr sehen könnt, wo sie da losgezogen sind. Also der obere rote Pfeil, das ist Elim. Da sind sie los und sind dann in diese Wüste Sin. Sie kamen am 15. Tag des zweiten Monats an. Und wenn man davon ausgeht, dass der Auszug aus Ägypten am 15. Abib oder 15. Nisan stattfand, dann war das ungefähr einen Monat später. Was hier passiert in der Wüste Sin, ist auch für dich und mich heute wichtig, weil es uns wichtige Erkenntnisse gibt. Wir lernen was über das Wesen Gottes, über unseren Herrn Jesus und über unsere Lebensgestaltung. Dinge, die im Alltag auch unmittelbar anwendbar sind. Seid gespannt. So, ich lese euch jetzt das ganze Kapitel vor. Und sie brachen auf von Elim und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des zweiten Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Am sechsten Tag aber werden sie zubereiten, was sie eingebracht haben, und es wird das Doppelte von dem sein, was sie täglich sammeln. Da sprachen Mose und Aaron zu allen Kindern Israels, am Abend sollt ihr erkennen, dass es der Herr war, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, denn er hat euer Murren gegen den Herrn gehört. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot in Fülle. Denn er, der Herr, hat euer Murren gehört, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, sage der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, kommt herzu vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und es geschah, als Aaron zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels redete, da wandten sie sich zur Wüste und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört, sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie reif auf der Erde. Und als es die Kinder Israel sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Das ist aber der Befehl, den der Herr gegeben hat, jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt. Einen Gomer je Kopf, nach der Zahl eurer Seelen, jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Und die Kinder Israels machten es so und sammelten, der eine viel, der andere wenig. Als man es aber mit dem Gomer maß, da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss. Und der, welcher wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel, sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen, niemand soll etwas davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht, denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen. Da wuchsen Würmer darin und es wurde stinkend. Und Mose wurde zornig über sie. So sammelten sie es jeden Morgen, jeder so viel er zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, dann zerschmolz es. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie doppelt so viel Brot, 2 Gomer für jede Person. Da kamen alle Obersten der Gemeinde und berichteten es Mose, und er sprach zu ihnen, das ist es, was der Herr gesagt hat, morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. Und sie legten es beiseite bis zum Morgen, wie Mose geboten hatte, und es wurde nicht stinkend, und es war auch kein Wurm darin. Da sprach Mose, esst das heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet es heute nicht auf dem Feld finden, 6 Tage sollt ihr es sammeln, aber am 7. Tag ist der Sabbat, da wird keines zu finden sein. Es geschah aber am 7. Tag, dass etliche vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, und sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisungen zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am 6. Tag für 2 Tage Brot. So soll nun jeder an seiner Stelle bleiben und niemand soll am 7. Tag seinen Platz verlassen. So ruhte das Volk am 7. Tag. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Manna, es war aber wie Koriandersamen, weiß und hatte einen Geschmack wie Honigkuchen. Und Mose sprach, das ist es, was der Herr geboten hat, einen Gomer davon sollt ihr aufbewahren für eure Nachkommen, damit sie das Brot sehen, mit dem ich euch in der Wüste gespeist habe, als ich euch aus dem Land Ägypten herausführte. Und Mose sprach zu Aaron, nimm einen Krug und fülle einen Gomer voll Manna hinein und stelle es vor den Herrn zur Aufbewahrung für eure Nachkommen. Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so stellte es Aaron dort vor das Zeugnis zur Aufbewahrung. Und die Kinder Israel aßen das Manna 40 Jahre lang, bis sie zu dem Land kamen, in dem sie wohnen sollten. Bis sie an die Grenze Kanaans kamen, aßen sie das Manna. Ein Gomer aber ist der 10. Teil eines Eva. Was wird uns hier berichtet? Kaum in der Wüste angekommen, murrt die ganze Gemeinde der Kinder Israel gegen Mose und Aaron. Warum? Sie hatten nichts zu essen. Noch bevor Mose sich an Gott wenden kann, spricht Gott prompt zu ihm und verheißt, ihnen täglich Brot vom Himmel zu schicken. Schauen wir mal auf 3 Aspekte etwas genauer. Erster Gedanke, sie meckern schon wieder. Ging es dir beim Hören der Geschichte auch so wie mir? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, schon wieder wird gemeckert. Hat dieses Volk nicht gerade erst Gott erlebt? Was an Wundern durften sie alles sehen? Zuerst die Plagen in Ägypten, dann der wunderbare Auszug, die Gegenwart Gottes in der Feuer- und Wolkensäule, die Rettung durch das Schilfmeer, in dem die ägyptischen Verfolger allesamt untergegangen waren, die Verwandlung des bitteren Wassers in Trinkbares, in Mara und schließlich die herrliche Oase in Elim. Jetzt haben sie Hunger und sofort geht das Gemeckere wieder los. Diesmal in noch größerem Ausmaß als bei dem bitteren Wasser von Mara. Dort heißt es nämlich, Andreas hat es schon zitiert, da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Hier kommt die kleine Steigerung noch, in der Wüste Sin. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Jetzt meckern sie also ausnahmslos alle. Lieber tot sein, als das Elend ertragen müssen. Wären wir doch in Ägypten durch die Hand Gottes gestorben, durch die Hand Gottes sterben, bedeutet eines natürlichen Todes sterben. Was soll der ganze Zirkus? Dort ging es uns wenigstens gut. Wir hatten die Nahrung der Sklaven, Fleischtöpfe Ägyptens, mussten nicht hungern. Und besonders infam ist die Unterstellung, ihr Mose und Aaron, ihr seid gar nicht unsere Retter, sondern unsere Verderber. Ihr habt uns deswegen in die Wüste geführt, damit wir alle hier sterben. Vorbei sind die schönen Erinnerungen an die Wunder Gottes. Vorbei die überschwänglichen Lobgesänge. Vorbei und vergessen. Der harte Alltag der Wüstenwanderung hat sie irgendwie eingeholt. Erkennst du dich ein Stück in diesem Volk Israel wieder? Bist du auch manchmal unzufrieden mit Gott? Hättest du ihn gerne anders? Ist dir das Glaubensleben zu anstrengend? Fordert es dir zu viel ab? Wie lieb muss der liebe Gott für dich sein? Hat er dir gefälligst dein Leben ohne Probleme zu bescheren? Oder stört dich vielleicht sogar die kleinste Kleinigkeit, die nicht ganz glatt und reibungslos läuft? Im Job, in deinen Beziehungen, in deiner Familie, bei der Verwirklichung deiner Pläne und Vorstellungen und so weiter. Wenn es so ist, dann habe ich den Verdacht, du hast ein falsches Gottesbild, überspitzt ausgedrückt, ein Götzenbild. Gott gibt dir in Schwierigkeiten immer wieder Gelegenheit, auf ihn zu vertrauen und dann seine Hilfe zu erleben. Gott verspricht uns so wenig den Himmel auf Erden, wie er den Israeliten versprochen hatte, dass das verheißene Land in der Wüste liegt. Die Wüste ist nicht Kanaan und die Erde ist nicht der Himmel. Gott prüft uns. Darauf ist der Karl Nieber schon in der Predigt am letzten Sonntag eingegangen. Und er erwartet es einfach von uns, dass wir ihm folgen, ohne zu meckern und an ihm zu zweifeln. Im Neuen Testament greift es der Apostel Paulus auf, wenn er schreibt, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. So, jetzt wissen wir, was sein soll, aber die spannende Frage ist ja, wie kommst du jetzt zu so einem Leben ohne Meckern, Murren und Zweifeln gegen Gottes Wege und Führung? Welche Strategien gibt es dafür? Erstens, nachdenken. Zunächst ist jetzt mal festzuhalten, dass Murren nicht Unzufriedenheit mit der Situation oder mit Menschen ist, sondern letztlich Unzufriedenheit mit Gott. Das macht unser Text mehrfach deutlich. Ich lese nochmal aus 2. Mose 16, am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, denn er hat euer Murren gegen den Herrn gehört. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot in Fülle, denn er, der Herr, hat euer Murren gehört, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern den Herrn. Also das wäre so die erste Erkenntnis des Nachdenkens. Wer murrt, wer unzufrieden ist, ist unzufrieden mit Gott. Kannst und willst du dir das wirklich leisten, mürrisch zu sein, obwohl dich Gott so reich beschenkt? Für das Volk Israel hatte das eine ganz fatale Konsequenz. Die malt uns der Apostel Paulus vor Augen, wenn er schreibt, murrt auch nicht, so wie etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Warum so scharf, lieber Paulus? Wenn ein Christ murrt, dann verfehlt er Sinn und Ziel seines Lebens, nämlich Gott die Ehre zu geben und ihn zu verherrlichen. Wenn du dir also bewusst bist, durch das Nachdenken, dass du ein großer Meckerer vor dem Herrn bist, dann kommt der nächste Schritt. Umdenken. Die Bibel nennt es Buße. Das ist erstmal das gedankliche Eingestehen, ja, bei mir läuft irgendwas grundsätzlich schief. Meine Haltung ist Sünde. Dieses Eingestehen wird durch Aussprechen bekannt und zieht dann eine Veränderung des Verhaltens nach sich. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Der Apostel Johannes schreibt dazu, bekannter Vers, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dritter Schritt, dritte Strategie, loben und danken. Wer Gott lobt, kann nicht gleichzeitig mürrisch sein, das geht definitiv nicht. Ich will jetzt nicht wieder eine Predigt halten über den Wert des Dankens, die kannst du gerne im Predigtarchiv auf der Homepage mal nachhören. Also zum Beispiel vom Erntedankfest vor einem Jahr, 4. Oktober. Ich möchte aber noch einen Gedanken aus dem Psalmen, aus dem Gebetbuch der Bibel anfügen. Da heißt es, wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Lob und Dank wird hier als Opfer für Gott bezeichnet. Das ist schon mal ein bisschen was anderes als das landläufige Liedersingen, das man schon gerne mal als Lobpreis bezeichnet. Das ist ein Lob, das auch unter Schmerzen Gott dargebracht wird und Konsequenzen im Alltag hat. Frag mal jemand, der gerade einen lieben Menschen verloren hat, oder jemand, der sich um Leben und Gesundheit seines kranken Kindes sorgt. Wer da noch Gott danken und ihn loben kann, der ehrt ihn wirklich. Viertens, zurückdenken oder erinnern. Ein Vers, der die beiden Aspekte des Dankens und des Erinnerns verknüpft, ist aus Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hier kommt beides zusammen, Gott loben und nicht vergessen, was du mit ihm erlebt hast. Ich muss euch mal gestehen, dass ich recht vergesslich bin. Und wenn mir damals als junger Christ jemand einen wirklich guten Tipp gegeben hätte, dann wäre das der gewesen, führ ein Tagebuch und schreib dir auf, was du mit Gott erlebst. Wenn du dann in der schwierigen Phase das Buch aufschlägst, ist es wie ein Fotoalbum mit schönen Erinnerungen. Kennst du das? Also mir geht es manchmal so, wenn ich so alte Fotos anschaue von früher, dann wärmen die Erinnerungen das Herz. So kann die Erinnerung an das, was Gott dir Gutes getan hat, den Meckergeist vertreiben und dich neu auf ihn ausrichten. Erinnerungen kann und soll man auch an andere weitergeben und sie dadurch auf Gott ausrichten. Vielleicht wisst ihr noch, dass das Fest der ungesäuerten Brote beim Auszug aus Ägypten gestiftet worden wurde. Es war mit folgender Aufforderung verbunden: Du sollst deinen Sohn an jenem Tag erklären und sagen, es ist um deswegen, was der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es soll dir wie ein Zeichen sein in deiner Hand und ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Darum sollst du diese Ordnung einhalten zur bestimmten Zeit. Also die Erinnerung soll man beinahe körperlich mit sich selber verknüpfen, ja, wie ein Zeichen in der Hand und ein Erinnerungszeichen vor den Augen. Und dazu hat dieses Fest der ungesäuerten Brote gedient. In unserem Text hier steht die Aufforderung zur Erinnerung mit Bezug auf die Zeit, in der die Stiftshütte mit der Bundeslade dann schon errichtet sein wird. Mose sprach, das ist es, was der Herr geboten hat, einen Gomer davon sollt ihr aufbewahren für eure Nachkommen, damit sie das Brot sehen, mit dem ich euch in der Wüste gespeist habe, als ich euch aus dem Land Ägypten herausführte. Und Mose sprach zu Aaron, nimm einen Krug und fülle einen Gomer voll Manna hinein und stelle es vor den Herrn zur Aufbewahrung für eure Nachkommen. Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so stellte es Aaron dort vor das Zeugnis zur Aufbewahrung. Genauso viel, wie das Volk pro Person sammelte an jedem Tag, nämlich einen Gomer, so viel sollte aufbewahrt werden zur Erinnerung für künftige Generationen. Weißt du, was in der Bundeslade im Allerheiligsten war? Die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten, der Stab Aarons, der geblüht hat, und eben dieser goldene Krug mit dem Gomer voll Manna. Die Bundeslade war übrigens kein Reliquienschrein, sondern diese Gegenstände haben erinnert an die Führung und an die Wunder Gottes. Jetzt schauen wir uns dieses Wunder, das Gott für sein Volk getan hat, mal etwas näher an. Ohne groß auf das Murren des Volkes einzugehen, kündigt Gott an, für die ganze Zeit der Wüstenwanderung täglich Brot aus dem Himmel zur Nahrung für das Volk zu schicken. Jeden Morgen soll es ab sofort dieses Brot geben und jetzt gleich, schon mal am Abend, als einmaliges Wunder wird das ganze Volk mit Wachteln versorgt. Das Himmelsbrot lag am Morgen zwischen den Schichten des Taus und bestand aus kleinen Kügelchen, so groß wie Koriandersamen, heißt es in dem Text, und harzig. Es hatte einen süßlichen, honigartigen Geschmack und sah aus wie raureif. Man konnte es backen, man konnte es kochen. Im 4. Buch Mose wird es so beschrieben, das Volk lief hin und her und sammelte und mahlte es mit Handmühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es im Topf oder machte Kuchen daraus. Und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Also ziemlich vielseitiges Zeug muss es auch sein, wenn es dann doch jeden Tag das Gleiche gibt. Auf jeden Fall, als die Israeliten dieses Manna das erste Mal sahen, fragten sie auf Hebräisch Manhu, und das heißt, was ist das? Und daraus leitet sich die alttestamentliche Bezeichnung für das Manna, nämlich Mann, ab. Die Ausleger sind sich darüber einig, dass dieses Mann keine natürliche Erscheinung war, also irgendwelche Pflanzensamen oder sowas. Es war tatsächlich ein tägliches Wunder. Der Psalmist Asaf besingt es im 78. Psalm so: Und doch hatte er den Wolken droben geboten und die Türen des Himmels geöffnet und hatte Manna auf sie regnen lassen zum Essen und ihnen Himmelskorn gegeben. Der Mensch aß das Brot der Starken, er sandte ihnen Speise, bis sie satt waren. Von diesem Himmelsbrot sollte pro Person ein Gomer, das sind etwa 2 Liter, gesammelt werden. Jede einzelne Person im Volk wurde satt. Wer viel gesammelt hatte, hatte keinen Überfluss. Wer wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel. So ist es, wenn Gott versorgt. Er handelt immer zur rechten Zeit und im rechten Maß. Eine Sache war aber verboten, nämlich dieses Mann aufzuheben bis zum nächsten Morgen. Wahrscheinlich hatten nicht alle der Sache so richtig getraut. Wird es am nächsten Morgen tatsächlich wieder was zu essen geben? Kann ich Gott so weit vertrauen? Deswegen hielten sich auch nicht alle dran. Aber die, die was aufgehoben haben, die hatten keine Freude dran. Das Mann war verfault und wurmig. Sie mussten es wegwerfen und eben Neues sammeln gehen. Hättest du Gottes Hilfe auch gern auf Vorrat? Das ist dir aber nicht verheißen. Er versorgt dich mit Kraft, mit Liebe, mit natürlichen Segnungen, aber er möchte, dass du den Geber aller guten Gabe nicht vergisst. Deswegen lehrt Jesus seine Jünger auch zu beten: Unser tägliches Brot gib uns heute. Auch die Zweifler in Israel müssen erleben, dass Gottes Treue tatsächlich jeden Morgen neu ist. Erst als das Volk in das verheißene Land Kanaan kommt, hört dieses Wunder auf. Während nun die Kinder Israel sich in Gilgal lagerten, hielten sie das Passa am 14. Tag des Monats, am Abend in den Ebenen von Jericho. Und am Tag nach dem Passa aßen sie von dem Getreide des Landes, nämlich ungesäuertes Brot und geröstetes Korn an eben diesem Tag. Und das Manna hörte auf am folgenden Tag, als sie vom Getreide des Landes aßen. Und es gab für die Kinder Israel kein Manna mehr, sondern in jedem Jahr aßen sie von dem Ertrag des Landes Kanaan. 40 Jahre lang hatten sie das Brot aus dem Himmel bekommen, so wie sie 40 Jahre lang die Führung Gottes in der Wolken- und Feuersäule erlebt haben, so wie ihnen 40 Jahre lang diese Verheißung galt, dass der Herr sie von Krankheiten heilt und 40 Jahre lang ihre Kleidung nicht verschlissen wurde. Im Neuen Testament wird die Versorgung mit dem Manna an mehreren Stellen aufgegriffen. Die wesentliche Übertragung finden wir im Johannesevangelium. Eine ganze Volksmenge wollte Jesus live erleben. Warum? Weil sie selber gesehen hatten oder ihnen berichtet worden war, dass er mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen 5000 Männer, zuzüglich Frauen und Kinder, satt gemacht hatte. Gerade hatten sie ihn wieder ausfindig gemacht, nachdem Jesus sich zurückgezogen hatte. Ich lese auszugsweise aus Kapitel 6 des Johannesevangeliums. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht: Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allzeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit ihr, wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Dieses großartige Wunder, das in der Wüste Sin beim Volk Israel passiert ist, hat Gott getan, um auf das wahre Brot des Lebens, auf seinen Sohn, unseren Herrn und Retter Jesus Christus hinzuweisen. Jesus ist in Bethlehem geboren. Bethlehem bedeutet übersetzt Haus des Brotes. Das ist auch ganz interessant. Wenn du mit Jesus nichts anfangen kannst, wenn du heute hier bist und nicht ganz sicher weißt, dass du dieses Brot des Lebens in Jesus gefunden hast, wenn du nicht weißt, dass du ewiges Leben hast, weil dieses Brot des Lebens deine Speise geworden ist, dann sprich mich oder jemand anders aus der Gemeinde bitte nach der Predigt an und lass dir helfen. Es geht um deine Seele, um dein ewiges Leben. Wenn du Jesus hast, dann ist der Hunger deines Lebens gestillt. Das können ganz viele, die hier im Gottesdienst heute sitzen, bezeugen. Noch ein weiterer Bezug auf das Brot. Als Jesus von dem Teufel nach 40 Tagen in der Wüste versucht wird, er solle doch Steine in Brot verwandeln, um seinen Hunger zu stillen, antwortet er: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Er zitiert hier aus dem 5. Buch Mose, wo es heißt in der Rede von Mose: Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Jesus setzt also hier in seiner Verteidigung gegen die Versuchung durch den Satan das Manna mit dem Wort Gottes gleich. In früheren Jahrzehnten, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch, war ein Andachtsbuch von Hugh Alexander, dem Gründer der Genfer Bibelgesellschaft, weit verbreitet mit dem Titel Manna am Morgen. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch noch kennt. Auch wenn der Vergleich seiner täglichen Andachten mit dem biblischen Manna möglicherweise ein bisschen ambitioniert ist, weist er doch auf eine wichtige Erkenntnis hin. Das Wort Gottes ist für uns wie ein Lebensmittel, wie das Manna, das wir täglich sammeln und essen sollten. Gott möchte nicht einmal pro Woche im Gottesdienst durch die Predigt zu dir sprechen, sondern täglich, jeden Morgen neu. Der erste Eindruck des neuen Tages soll dir nicht das Frühstück oder die Tageszeitung oder die News und Messages auf deinem Handy sein, sondern das ewig gültige Wort Gottes. Unser Bruder Olaf Holznagel, der im letzten Monat heimgehen durfte zu unserem Herrn, der hat für sich und für andere auch natürlich einen Bibelleseplan entwickelt, mit dem er die Bibel immer und immer wieder einmal im Jahr komplett durchgelesen hat. Das ist mir ein Vorbild. Geht es dir manchmal auch so, dass du einen Vers aus der Bibel hörst, der dir garantiert noch nicht untergekommen ist? Spätestens dann solltest du vielleicht deine Gewohnheiten mal überprüfen. Durch sein Wort hat Gott die Welt geschaffen, durch sein Wort hält und trägt er sie. Kein Wort aus dem Mund Gottes kommt leer zurück. Es richtet aus, zu was er es gesandt hat. Sein Wort ist lebendig und wirksam, es hat Kraft wie ein zweischneidiges Schwert. Es dringt uns in Mark und Bein und legt unsere Gedanken und unsere Gesinnung offen. Dieses Wort darfst du lesen. Ist das was Besonderes? Weißt du, was das bedeutet? In früheren Zeiten und in manchen Ländern war das nicht so. Du hast einen unermesslichen Schatz zur Verfügung, nutz ihn. Und gebrauch ihn nicht in homöopathischen Dosen, die Tageslosung in allen Ehren, Aber von 2 Versen am Tag kannst du nicht satt werden. Lies es betend und mit demütigem Herzen und frag Gott, was er dir dadurch sagen möchte. Dann wird er das gebrauchen, um dich zu führen, zu lenken, zu verändern und zu heiligen. Ich möchte noch auf einen dritten Aspekt des Kapitels eingehen, nämlich den Segen des Sabbats. Gott lehrt sein Volk auf eindrückliche und wiederum wunderbare Weise, dass der Sabbat ein besonderer Tag ist. Während sie sonst täglich pro Person einen Gomer sammelten, sollten sie am Freitag, den Tag vor dem Sabbat, die doppelte Menge sammeln. Wieder erleben sie Gottes Wunder. Während sonst das Mann am nächsten Tag verdorben war, hielt das für den Sabbat gesammelte Mann einen ganzen Tag länger. Und diejenigen, die erneut im Frieden nicht trauten und dachten, bestimmt verdirbt es wieder über Nacht, die mussten am Sabbat erleben, dass der Tau kein Mann enthielt. Sie mussten einen Tag hungern. Du kannst hier sehen, dass es wirklich wichtig ist, auf Gottes Anweisungen ganz genau zu hören. Wenn Gott was sagt, dann solltest du dir deine eigene Logik einfach sparen. Lieber eng am Wort Gottes bleiben. Das hat heute beinahe eine prophetische Dimension, denn wir leben in einer Zeit, in der wie nie zuvor auf dem Wort Gottes herumgetrampelt wird, auch in christlichen Gemeinden und Kreisen. Gott ging es hier um den Tag der Ruhe für den Herrn. Wusstest du, dass das die Geschichte ist, an der Gott tatsächlich den Sabbat einsetzt? Natürlich hat es vorher schon andeutungsweise Berichte über das Ruhen am 7. Tag gegeben, zum Beispiel natürlich aus dem Schöpfungsbericht. Aber hier ist die Stelle, wo Gott den Sabbat verbindlich anordnet. Ein paar Kapitel später wird das Halten des Sabbats nochmal begründet als Teil des Bundes Gottes mit seinem Volk. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was drinnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Was hat es uns heute zu sagen? Naja, also zumindest mal, dass wir 6 Tage arbeiten sollen. Aber zumindest zu einem Siebtel unserer Zeit sollten wir vor Gott zur Ruhe kommen. Die Diskussion, ob das jetzt der Sonntag oder der Samstag ist, hilft uns an der Stelle nicht weiter. Denn schließlich schreibt der Apostel Paulus, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn, und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Also offensichtlich herrschte hinsichtlich des Haltens des Sabbats im neuen Bund Freiheit. Das sollte uns aber nicht als Ausrede dienen, dafür unsere Zeit nicht Gott zur Verfügung zu stellen. Wie sieht deine individuelle Zeitplanung aus? Planst du Zeit für Gott ein oder muss er sich damit zufrieden geben, was gerade mal so übrig bleibt, wenn du nichts Besseres oder Wichtigeres zu tun hast? So wie der Zehnte vom Einkommen kein Gesetz ist, aber Gott dafür Segen verheißt, so ist auch der Tag der Ruhe kein Gesetz. Ich mache dir aber Mut, das gerne mal auszuprobieren. Es wird dir zur Erkenntnis verhelfen, wenn mein ganzes Leben Gott gehört, dann auch meine finanziellen und zeitlichen Ressourcen. Ich fasse zusammen. Wir haben gesehen, wie das Volk immer wieder unzufrieden war und gemurrt hat. Das war ein Ausdruck des Misstrauens gegen Gott selber. Wir haben auch gesehen, wie Gott trotzdem sein Volk in der Wüste wunderbar versorgt hat. Er hat es täglich beschenkt mit Manna und sie durften lernen, ihm zu vertrauen. Er hat den Sabbat eingeführt, um sie in die Ruhe vor ihm zu bringen. Das wahre Himmelsbrot ist unser Herr Jesus Christus. Wer ihn hat, der hat das ewige Leben. Und für unsere tägliche geistliche Ernährung hat uns Gott sein Wort anvertraut. Ich bete. Lieber Herr Jesus Christus, das waren eine ganze Fülle an Gedanken und Impulsen, die du uns in deinem Wort gibst, gerade in diesem Kapitel. Herr, wir bitten, dass du das in uns bewegst, dass du es nicht ruhen lässt, dass du uns Sehnsucht danach schenkst, täglich in deinem Wort zu lesen, dieses Manna täglich zu suchen, dass du uns veränderst, dass du uns in tiefere Gemeinschaft mit dir führst, dass du uns prägst und heiligst, sodass unser Leben zu deiner Ehre ist. Darum bitten wir dich. Amen.